Und ich bitte nun fünf Herrschaften nach vorne auf die Bühne. Und zwar für das Gestaltungsfeld Wasser, Herrn Professor Jörg Oehlmann von der Frankfurter Goethe-Universität. Sie können auch gerne klatschen, das ist nicht selbstverständlich, dass man sich jetzt hier noch ganz spontan als Experte einfindet. Ich darf Herrn Professor Christoph Küffer von der Hochschule für Technik in Rapperswil zu uns in die Runde bitten. Schön, dass Sie das übernommen haben. Danke. Er, Professor Küffer, ist für das Gestaltungsfeld Biodiversität das Gesicht. Die Schlüsselperson für das Gestaltungsfeld Konsum ist Heide Kerber vom ISER. Vielen herzlichen Dank. Kommen Sie zu uns in die Runde. Für das Gestaltungsfeld Wirtschaft hat sich Frau Professorin Regina Kolleg von der Universität Hamburg bereit erklärt. Bitte. Wissen Sie was? Man sollte seine Schrift lesen können. Aber liebe Frau Kolleg, es spricht für Ihren Humor. Schön, dass Sie hier sich hier bei uns mit einbringen. Das ist ja unglaublich. Und für das Gestaltungsfeld Mobilität auch vom ISÖ Konrad Götz. So, kommen Sie hier rüber, Herr Götz. So. Ich frage jetzt erst einmal, damit Sie sich hier oben auch so ein bisschen eingrooven können, so ein bisschen hier akklimatisieren können. Was war, wenn Sie jetzt an den Verlauf Ihrer Gestaltungsfelddiskussion zurückdenken, was war für Sie das wesentliche Resultat Ihres Gestaltungsfelds Wissenschaft, Frau Kolleg? Ja, bitte nehmen Sie sich ein Mikrofon, die sind auch an.
Hallo.
Ja, wunderbar.
Ja, Wissenschaft, also wir hatten ja zwei sozusagen uns aufgeteilt in zwei Diskussionsgruppen und ich habe eigentlich diesen Aspekt Verantwortung vertreten und es hat sich dann gezeigt, also dass das in der Diskussion dann wirklich auch sehr down to earth war, also wie kann man denn überhaupt, wenn man denn Ergebnisse einer transdisziplinären sozial-ökologischen Forschung hat, wie kann man die denn auch unter die Leute bringen und in die Welt bringen und zur Wirksamkeit verhelfen. Und da hat sich gezeigt, dass es da doch auch unterschiedliche Sichtweisen und Aspekte gibt. Also die Förderer fragen dann, jetzt haben wir euch so lange gefördert und jetzt müsst ihr mal liefern und wo bleiben jetzt Produkte und Konzepte und sonst was und also auch etwas, was vielleicht nutzbar gemacht werden kann. Die Wissenschaft fragt, wie kommen denn auch wie können wir denn unsere Ergebnisse an die Politik bringen? Und die Politik fragt dann, ja, wie können wir denn die politikrelevanten Fragen in die Wissenschaft bringen? Also da scheint es eben doch viele Hindernisse zu geben und Hürden. Also auch in dieser wirklich notwendigen Austausch von Erkenntnissen und dann auch vielleicht Praxisempfehlungen. Und ja, dann wurden verschiedene Optionen auch diskutiert und eben auch die Frage, kann man nicht auch bestimmte Praxisakteure mit in die Projekte einzubinden, das klappt offensichtlich gut, aber jedenfalls teilweise, aber sollte man nicht vielleicht auch die Politik schon oder den Politikprozess ein Stück weiter in den Forschungsprozess mit reinbringen? Das ist natürlich sehr, sagen wir mal, kontrovers und sicher auch kompliziert, allein weil die Politik einfach eine ganz andere Dynamik hat. Aber das wären dann so Fragen, die man weiter diskutieren muss.
Ja, oder um eine weitere Facette ergänzen. Und ja, ich würde sagen, wir reichen das Mikrofon staffelstabartig weiter an Frau Kerber. Was haben Sie aus Ihrem Gestaltungsfeld uns mitgebracht als eine zentrale Botschaft, als eine wichtige These, als eine Erkenntnis oder ein Umstand, auf den immer wieder zurückkam? Was war bei Ihnen wichtig im Gestaltungsfeld nachhaltiger Konsum?
Genau, also bei uns ging es um Verpackungen und wir haben uns zwei Visionen angeschaut. Und zwar einmal Cradle to Cradle, wo es stärker um die Kreislaufführung geht und dann die Frage der Vermeidung mit Unverpacktläden. Und das war der Ausgangspunkt und wir haben festgestellt, das sind keine Visionen, die gegenüberstehen, sondern wir haben sie sehr zusammen gemeinschaftlich diskutiert, die sich eben gegenseitig ergänzen können. Und ich glaube, wir hatten verschiedene Punkte, die einfach ganz spannend sind. Also wenn wir nochmal daran denken, Beziehungen in den Mittelpunkt stellen, war einfach nochmal der Gedanke daran, was ist eigentlich, was wir gebrauchen, verbrauchen, was wir zurück in die Natur geben. Da ist ganz entscheidend die Frage der Qualität, also des Nichtschädigens, was sehr wichtig war und worüber wir länger gesprochen haben, was das bedeutet. Auch was es bedeutet, wenn sich die Chemieindustrie nicht in die Karten schauen lässt. Und wir aber nochmal neu denken müssen, was müssen wir auch neu definieren, wenn wir über Materialeigenschaften diskutieren. Dann ganz wichtig natürlich diesen Punkt der Komplexität begreifen. Also es geht vor allen Dingen, wenn es um das Unverpackt-Einkaufen geht, ja sehr stark daran, Alltagsroutinen zu ändern. Aber natürlich auch bei Cradle to Cradle und der Frage, was ist in den Materialien drinne? Der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, es ist so komplex, dass man es eben nicht nur an die Konsumentinnen abwälzen kann, sondern da ist ganz stark, hatten wir den Punkt gehabt, die Politik gefragt und in der Verantwortung damit reinzugehen. Und auch ein Komplexitätsgedanke, den ich sehr spannend fand, dass wir gesagt haben, wir müssen auch Dinge nochmal neu denken und neu bewerten. Wenn wir anfangen, Verpackungen immer nur in einer Richtung zu diskutieren, beziehungsweise zu sagen, Online-Shopping ist per se negativ, damit verschließt man sich Wege, sondern einfach nochmal auf bestehende Praktiken neu zu schauen und die neu zu diskutieren, das fand ich auf jeden Fall sehr spannend, auch der Punkt, dass es auf jeden Fall Dinge sind, die über die Teilhabe in verschiedene gesellschaftliche Bereiche gehen und zum Letzten natürlich auch die Frage des Grenzensetzens, also stärker diesen Punkt, was brauchen wir eigentlich, bedürfnisorientiert zu denken, ohne es gleich als Verzicht zu sehen.
Vielen Dank. Reichen wir den Staffelstab gewissermaßen den akustischen weiter? Herr Professor Küffer, im Bereich der Biodiversität, hat sich dort vielleicht eine Lösungsperspektive oder ja, ein erfolgversprechender Weg bei Ihnen abgezeichnet?
Eine Lösung ergibt sich nicht so schnell bei diesem Problem. Ja. Und die Vielfalt war groß, das haben wir ja schon beim ersten spontanen Zusammenfassen von Herrn Hetzel gehört, ja. Was ja passt zur Biodiversität. Ja. Was für mich wichtig war, wir haben es irgendwie geschafft, den positiven Blick in die Zukunft am Leben zu erhalten bis zum Schluss. Und wir haben alle viel dafür getan. Weil wenn man das Thema anschaut, es ist nicht einfach, bei diesem Thema einen positiven Blick zu erhalten. Wir lassen den anderen Lebewesen viel zu wenig Raum. Es wird zu einem großen Artensterben kommen, wenn es nicht größere Schutzgebiete gibt, aber insbesondere auch, wenn die Biodiversität nicht wieder mehr Platz in unseren genutzten Landschaften findet, ja. In der Agrarlandschaft und in den Siedlungsräumen. Wir haben auch gemerkt, unsere Naturerfahrungen sind weg. Wir haben zum Beispiel diskutiert, welche Tiere und Pflanzen haben wir heute schon erlebt. Ja. Das können Sie sich auch noch fragen jetzt am Abend, während des ganzen Tages. Wie viel wissen wir noch über Ökologie und Biodiversität? Wie viel wissen so der Durchschnittsbürger, Bürgerin? Das war unsere Ausgangslage. Der positive Blick war dann, dass wir gesagt haben, wir müssen Zukunftsvisionen mitprägen. Wir haben ja viel von diesen Narrativen gehört, die die Zukunft prägen. Die müssen halt auch biodivers und ökologisch sein. Wir müssen mehr Naturerlebnisse schaffen und das ist in grünen Städten möglich und auch sehr schnell möglich, wie Beispiele zeigen. Wir brauchen eine Agrarwende zu einer agrarökologischen Landschaft und da gibt es eben auch Synergien mit Klimaanpassung, mit Erholungslandschaft, Landschaftsqualität und so weiter. Also von daher sind wir eigentlich, wir haben der Ausgangspunkt unter der Diskussion war, braucht es einen Paradigmenwechsel. Paradigma bewahren ist das Vergangenheit. Der Konsens, da hatten wir einen Konsens, das Instrument bewahren, Schutzgebiete und so weiter, war sehr wichtig, sonst wäre es viel schlimmer gekommen und bleibt wichtig, aber es reicht nicht. Die Schutzgebiete müssen in eine ökologische Landschaft integriert werden und das Denken des Bewahrens, früher war alles besser, reicht nicht. Wir müssen nach vorne denken, ganz viele Akteure in die Biodiversität einbeziehen und für mich persönlich ist auch sehr schön, dass die sozial-ökologische Forschung jetzt dieses Thema Biodiversität noch viel stärker aufgreift, weil das muss auch in die gesamte Umweltforschung, in alle Themen rein.
Vielen Dank, Herr Küffer. Herr Oehlmann, in welche Richtung hat sich der Erkenntnisweg im Bereich Wasser entwickelt?
Ja, bei uns ging es ja zunächst mal ganz kontrovers los. Das war wahrscheinlich auch dem Input der beiden ISÖ-Kollegen geschuldet, die doch schon das zum Beispiel versucht haben, mit der Fragestellung zuzuspitzen, ob wir vielleicht neben Grundwasserschutzgebieten auch Grundwasserschmutzgebiete brauchen, wo man also, weil ohnehin die Standards nicht zu halten sind, vielleicht ganze Bereiche aufgibt oder zumindest unter geringeren Schutzzielen dann stellt. Und ausgehend von dieser Frage hatte sich das Ganze dann zugespitzt letztlich auf die Problematik der Governance, aber auch, was sind Zielvorgaben, Zielvorstellungen und was sind Standards, die wir einhalten wollen, die wir vielleicht auch einhalten können. Und am Ende kam als Konsens raus, dass es eigentlich einige Bereiche gibt, die nicht verhandelbar sind. Und das betraf zum Beispiel das Grundwasser, ja, weil wenn dort Schädigungen auftreten, dann wird es möglicherweise schon fast erdgeschichtliche Zeiträume bedürfen, um dann das Ganze wieder zu richten. Das war also am Ende Konsens, dass wir ohne diese Standards und Zielvorgaben nicht auskommen werden und dass wir sicherlich auch vieles von gerade im Wasserbereich, einem sehr komplexen Bereich, erreicht haben in der Vergangenheit, weil es eben Standards und Zielvorgaben gab, auch wenn die durchaus ambitioniert sind, wie zum Beispiel bei der Wasserrahmenrichtlinie. Governance war eine große Herausforderung, dadurch, dass das Thema natürlich auch vielschichtig ist. Wir hatten am Anfang diskutiert, wollen wir das jetzt eher auf einer deutschen oder EU-Ebene oder möglicherweise auch global adressieren. Das blieb dann so ein bisschen unaufgelöst. Aber am Ende konnten wir dann bei dem Spagat zwischen dem, was notwendig ist und dem, was wünschenswert ist, also das Mögliche adressierend, sowohl die Wasserressourcen als auch die Wassernutzung uns dann genauer anschauen und konnten auch festhalten, dass das eigentlich ein sehr schöner Bereich ist, in dem man die Gültigkeit dieser 6 Gestaltungsprinzipien, die der Thomas Jahn heute Morgen vorgestellt hat, eigentlich wunderbar dort zeigen kann. Und all diese Prinzipien sind auch dort bei uns in der Diskussion adressiert worden.
Vielen Dank. Wir kommen zum letzten Gestaltungsfeld. Auch dieses orientiert sich eng an den Forschungsschwerpunkten des ISÖ. Es geht um die Mobilität. Herr Götz, worum drehte sich die Diskussion bei Ihnen?
Darf ich die andere Gruppe, die berichtet hat, war ja privilegiert, die durften subjektiv zunächst berichten. Darf ich auch einen subjektiven
Satz sagen? Bitte schön, sehr gerne.
Ja. Mich hat besonders gefreut in meiner Gruppe, dass die Frau Professor Rodenstein, in der Gruppe war das die Dame mit der roten Jacke, die hier sitzt, bei der habe ich nämlich promoviert, die hat das erste kritische linke Buch über Sozioökonomie des Automobils geschrieben und ich freue mich total, dass sie hier ist. Vielleicht einen kurzen Beifall. So viel dazu. Ansonsten finde ich, hat Herr Lessenich die Diskussion zu Teilhabe und Demokratie schon eigentlich sehr gut zusammengefasst. Ausgangspunkt unserer Diskussion waren Zukunftsbilder von zwei Städten, eine aus Spanien, Pontevedra und Utrecht. Und diese beiden, das, was in diesen Städten bereits geleistet worden ist, haben wir als Zukunftsbild für Städte, hat Jutta Defner als Zukunftsbild für Städte in Deutschland entwickelt. Das heißt, die Maßnahmen, die dort bereits entwickelt worden sind, sind sozusagen in der Zukunft in Deutschland entwickelt worden. Da wurden die Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal ein bisschen irregeführt und haben das auf hochskaliert auf die deutschen Städte, die etwa gleich groß sind wie diese Städte. Und daraus haben wir gelernt, was man machen kann und was man nicht machen kann. Und letztlich sind wir in eine Diskussion geraten, die die Frage diskutiert hat, schaffen wir so ein bisschen angelehnt vielleicht an die Diskussion, die wir in Fridays for Future erleben, versus eine eher vorsichtige Diskussion, die den Umschwung eher unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger machen will, ob wir es schaffen, eine disruptive Entwicklung einzuleiten, die nicht sagt Fahrzeugwechsel, sondern die einen Systemwechsel macht. Und von dieser Diskussion haben wir uns natürlich gefragt, wie kann die mit den Bürgerinnen und Bürgern laufen? Und dort haben sich dann sowohl das berühmte Beteiligungsdilemma, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn man früh beteiligt, dann wissen die Leute nicht Bescheid und können aber noch alles ändern und wollen nicht teilnehmen. Wenn man spät beteiligt, stehen die Bagger vor der Tür und dann haben sie nur noch die Protestmilieus. Und im Grunde geht es darum, die verschiedenen Beteiligungsformen und Demokratieformen, die man überblicken kann, irgendwie klug miteinander zu verbinden. Denn es gibt die demokratischen Formen der parlamentarischen Demokratie, Es gibt die neuen Formen der Initiativdemokratie, also Ratentscheid wird in die Stadt reingebracht und dann vom Parlament nachträglich abgesegnet. Es gibt die Beteiligung, die man macht, wenn Bauvorhaben vorliegen. Und es gibt, was war das vierte? Jetzt fällt es mir nicht mehr ein, also noch eine vierte Form, die mit dazugehört. Man muss also eine kluge Verknüpfung der Beteiligungs- und Demokratieformen finden. Und das ist nicht immer möglich. Und so sind wir dann zu dem zum Teil unangenehmen Befund gekommen. Der Robert Korab aus Wien hat auch berichtet, bestimmte tolle Lösungen in Wien wären bestimmt nicht zustande gekommen, wenn man gut und früh beteiligt hätte. So sind wir dahin gekommen, dass es da eben Dilemmata gibt in der Beteiligung. Und wir können ja schlecht so vorgehen, dass wir sagen, naja, Basisdemokratie und Beteiligung, wenn uns die Ziele passen, ansonsten machen wir es nicht. Das wäre eigentlich eine komische Haltung.
Vielen Dank, Herr Götz. Vielen Dank Ihnen Fünfen, dass Sie auch denen noch einmal einen Eindruck gegeben haben, was in Ihren Gestaltungsfeldern verhandelt wurde, die nicht in Ihren Gruppen dabei sein konnten. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, den noch ausstehenden Diskussions- und Klärungsbedarf zu stillen. Ich räume dort auch meinen Stuhl, weil wenn jemand von Ihnen gerne zu uns kommen möchte, hier auf die Bühne, unsere Runde hier komplettieren möchte mit seiner oder ihrer Frage, sind Sie an dieser Stelle hier ganz herzlich willkommen. Falls Sie ein bisschen zur... Sie möchten zu uns kommen? Oh, schade. Ich wollte schon fragen, ob Herr Jahn oder Frau Schult-Baumgart Sie gebeten hatten, als Erste aufzustehen, weil das ist an dieser Stelle immer so eine Sache. Gerade so in der Nachmittagszeit, wenn man schon so einen Tagungstag hinter sich hat, wenn Sie da oben in die Giebelfenster schauen, wir sind heute Morgen in der Dämmerung hier zusammengekommen und wir werden nachher hier in der Dämmerung auseinandergehen, dann ist man vielleicht, mit seinem Platz noch hier etwas stärker verhaftet, als nach vorne zu gehen. Falls Sie also eine Frage drückt und Sie die beisteuern, möchten Sie aber den aktiven Schritt auf die Bühne scheuen. Es gibt Herrn Mayer, es gibt Frau Zander mit dem Mikrofon. Ich bin sicher, dass sich noch hier etwas bei Ihnen noch hält, was Sie gerne noch mal nachfragen möchten, was präzisiert werden soll, was Ihnen noch auf der Seele brennt. Sie dürfen sich gerne trauen. Ja dann frage ich halt eben etwas an der Stelle. Wir haben ja heute schon den ganzen Tag über, die Nachhaltigkeitskrise. Wie können wir das und dass wir das jetzt nutzen sollen, um eben wirklich zu einer konkreten Handlungsaktivität zu kommen an dieser Stelle. Und Sie haben sehr viele Impulse jetzt natürlich berichtet, sehr viel über das, was in Ihren Gestaltungsfeldern jetzt inhaltlich zusammengetragen worden ist. Aber da man jetzt ja ganz unschwer an all diesen Stellen, die Sie jetzt angerissen, die Sie geschildert haben, gleichzeitig aktiv werden kann und es eine gewisse Fokussierung auch der Energien ja braucht. Was machen wir jetzt an dieser Stelle? Wie gehen wir jetzt am besten mit diesen Erkenntnissen um, dass es eigentlich an ganz vielen Ecken und Enden pressiert, dass wir etwas tun müssten? Und ja, wie investieren wir unser körperliches, unser intelligentes und letzten Endes vielleicht auch unser finanzielles Vermögen am besten? Das würde mich interessieren, wo Sie jetzt da an der Stelle den dringendsten Handlungsbedarf sehen, nach dem, was auch heute hier in Gänze diskutiert worden ist. Frau Kolleg. Frau Kerber.
Ich ganz also, kurze Antwort.
Ja, bitte, ja.
Ich gehe Freitag auf die Klimademo.
Ja. Also im Prinzip ist das, Ihr Aufruf wäre, ja. Vor dem Hintergrund kann uns eigentlich am meisten helfen, wenn man wirbt, aktiv zu werden, bürgerschaftliches Engagement zeigt, sich dagegen wehrt, was momentan passiert, sein Interesse durch Aktion dokumentiert, dass man Veränderung möchte.
Ja, und ich denke, dass so schlimm das mit der Krise ist, aber wo ich Also ich empfinde das wirklich als ein Hoffnungsanker, dass es da jetzt so auch einen großen öffentlichen Protest natürlich durch Friday for the Future und so weiter gibt. Mhm. Und ich meine, dass der öffentliche Druck auch erhöht werden sollte. Mhm. Also und das ist vielleicht die Chance, also da, wo Prozesse haken und wo es nicht vorangeht, also auch nochmal einen Impuls und einen Schubs zu geben, dass man da doch über die notwendigen Hürden springt, auch in der Politik, in den Kommunen und so weiter und natürlich auch in der Wissenschaft und Technikentwicklung. Mhm. Und ja, deshalb alle auf die Demo.
Ja. Jetzt hat man natürlich da oft das Gefühl, dass das ein etwas behäbiger Bereich ist, gerade auch, ich sag mal, so Impulse so in die Politik, in die Unternehmen reinzugeben. Eigentlich haben wir doch die Zeit gar nicht mehr. Eigentlich müssten die doch, wäre so ein Beifußruf wäre doch jetzt eigentlich ganz sinnvoll.
Ja, aber ich meine, wir haben es ja auch gehört, also irgendwie ist der Alarmismus und sozusagen das 5 Minuten vor 12 bringt uns teilweise auch nicht weiter. Also das war ein Beitrag bei uns in der, also das kann auch blockieren, wenn das immer wiederholt wird. Und ich denke, also egal wie wenig Zeit wir haben, wir müssen auch damit anfangen in der Wissenschaft und Politik. Also diese Prozesse brauchen auch Zeit. Es geht nicht schneller, aber vielleicht kann eben der Druck von außen da doch was beschleunigen.
Herr Küffer griff gerade nach vorne zum Mikrofon, wenn ich es richtig gesehen hatte.
Also ich wollte nur sagen, der Titel der Tagung heute, dass dieser Aufbruch heute sein muss, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger. Also wir haben unlösbare Probleme und da noch planen zu wollen und alles bis zum Ende durchzudenken, das funktioniert nicht. Aber es gibt eben verschiedene Erfahrungen, die zeigen, dass heute ein besonderer Moment ist. Die Klimadebatten, die Klimaproteste sind ein Punkt. Bei mir, ich arbeite im Bereich Siedlungsökologie und Biodiversität und was im letzten Jahr passiert ist, war in der Schweiz auch unglaublich. Zunächst mal ist unglaublich, wie lange wir Städte einfach gebaut haben ohne jegliche grüne Infrastruktur. Und das war ja auch einfach so ein Denkmuster. Die Naturschützer fanden, die Städte, das ist Abfallnatur, da wollen wir nichts damit zu tun haben. Und die Städtebauer haben Danke gesagt, weil vielleicht haben die Soziologen mitgeschwätzt und alle anderen, aber dann nicht auch noch die Naturschützer. Und wenn man jetzt schaut, und plötzlich ist das anders. Und im letzten Jahr hatten wir immer wieder diese Erlebnisse, wo Gruppen gesagt, das kann ja gar nicht sein, wie wir Städte bauen. Und da kann ich ein paar Beispiele sagen. Also ein schönes Beispiel finde ich, das Schweizer Reiseunternehmen der SBB, der Schweizer Zuggesellschaft, wirbt für Mailand im Moment mit dem Bosco Verticale, diesen Hochhäusern mit Bäumen drauf. Und wenn man dort mal war, das ist städtebaulich ein ziemliches Desaster. Und ich sage dann immer, man baut im Moment muss man nur ein paar Bäume auf ein Hochhaus pflanzen und der Mailänder Dom ist aus dem Spiel und die Leute gehen nach Mailand wegen dieser Baubäume irgendwie in ein Außenquartier. Oder wir hatten in den letzten Wochen Workshops mit der traditionellen Gärtnerbranche und der Naturgartenbranche und die haben sich wie Katz und Maus jetzt 20 Jahre nicht ausstehen können, weil der Naturgarten bewegen war in der Schweiz eine Riesenprovokation und die sind sich letzte Woche fast in die Arme gefallen und gesagt, jetzt müssen wir zusammen und wir haben eigentlich die gleichen Probleme. Oder wir hatten eine Analyse zur Baugesetzgebung in der Schweiz, die wir im Moment abschließen. Und wenn man die anschaut, das ist unglaublich. Kein Baum ist geschützt, kein Boden ist geschützt. Es hat 0 Franken beim Bauprojekt für Biodiversität. Und die Architekten und Planer sagen, aber schlagt uns vor, was wir machen. Das kann ja nicht sein, dass wir so Bäume, Städte bauen. Und in der Gesundheit, das letzte Beispiel, hat man wirklich hat all die Studien, die sagen, wir sind über Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Jahren als Homo sapiens in Natur und im Tageslicht entstanden und das ist für unsere Gesundheit ganz entscheidend und es gibt wirklich alle Studien, die sagen, von Krebs über Kurzsichtigkeit, über Allergien, über Depression, das ganze Spektrum an Krankheiten kann man korrelieren mit wie viel Grün man im Alltag hat. Also es ist, wenn man im grünen Gebiet aufwächst als Kind, dann ist man noch 20 Jahre später statistisch signifikant gesünder. Mhm. Und da bricht etwas auf, das müssen wir jetzt nutzen. Ja. Und ob das dann reicht oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle.
Ja. Frau Kerber, wo würden Sie anfangen, die Krise als eine Chance zu nutzen?
Na gut, also bei uns im Gestaltungsfeld haben wir ja schon sehr konkret über Gestaltungsmöglichkeiten gesprochen. Also da würde ich sagen, da waren wir tatsächlich sehr down to earth. Ansonsten würde ich sagen, wir hatten ja diesen Punkt der Komplexität. Und ich glaube, der Punkt ist, dass ja sehr viele Bereiche miteinander gekoppelt sind, aber es gewisse Zielkonflikte auch gibt. Und ich finde es gerade für mich als spontanen Impuls total schwierig zu sagen, das ist das eine und dem müssen wir allem unterordnen, sondern da nochmal sehr bewusst drauf zu schauen, dass sich eben gewisse Ziele auch ausschließen und dass man eben nicht nur einer Sache hinterherrennen kann, weil dann vieles doch eben auch aus dem Blick gerät. Und man aber auf der anderen Seite natürlich auch verschiedene Bereiche sehr gut mit Synergien koppeln kann. Und ich glaube, das war ja auch nochmal den Punkt, den wir hatten, dass man nochmal neu auf bestehende Dualismen vielleicht schaut und die auch nochmal neu bewerten kann.
Herr Oehlmann, was wäre für Sie der Punkt, wenn es darum geht, den Wandel heute zu gestalten? Was würden Sie sich aussuchen? Wo sehen Sie von, aus Ihrer Position heraus den stärksten Handlungsbedarf, den stärksten Drang, aber vielleicht auch die größte Erfolgsaussicht an der Stelle? Wir können ja über viel reden, vieles wäre wünschenswert, wie wir heute Morgen auch von Herrn Nickler gehört haben. Wir wissen an vielen Stellen einfach zu wenig, um da wirklich effektiv tätig werden zu können. Was finden Sie sowohl dringlich als auch erfolgversprechend?
Also wir haben jetzt nicht explizit bei uns in der Gruppe diese Thematik adressiert, ja. Aber es ist natürlich auch so, dass gerade die Bewirtschaftung von Wasserressourcen eigentlich eine viel, viel längere Geschichte hat als jetzt zum Beispiel die Klimadebatte, die gesellschaftlich geführt wird. Aber das Ganze natürlich durch die Klimadebatte nochmal eine ganz neue Brisanz bekommt, ja. Weil es absehbar ist, dass sich diese Wasserkrise unter den Bedingungen des klimatischen Wandels weiter verschärfen wird. Und das wird namentlich eben auch im Bereich der Landwirtschaft sein, weil durch die Umstellung der landwirtschaftlichen Produktion unter diesen Zwängen ein deutlich höherer Wasserbedarf da sein wird, der dann auch zurückschlägt auf die anderen Nutzungen des Wassers. Sodass wir zum Beispiel diskutiert haben, dass vielleicht im Zuge dieser Bewegung letztlich auch Dinge, die bisher bei uns so ein bisschen im Stocken sind, wie beispielsweise die nutzungsgerechte Aufbereitung von Wasser, Water Reuse beispielsweise, dann wieder eine gewisse Präsenz bekommt. Denn es ist ja nicht einzusehen, dass wir das Wasser überall mit dem gleichen hohen Standard reinigen, um anschließend für die landwirtschaftliche Bewässerung zum Beispiel Trinkwasserqualitäten einzusetzen. Ansonsten ist das Thema natürlich so komplex, dass es da Interdependenzen zu vielen anderen Sachen gibt, namentlich beispielsweise zur Biodiversität. Ja. Etwas, was so ein bisschen auch in der öffentlichen Diskussion im Hintergrund ist, ne? Wenn man um Biodiversität heute denkt, dann in der Bevölkerung ist zunächst das Bienensterben oder vielleicht noch das Insektensterben da.
Ja, es gibt noch so viel mehr.
Genau. Aber dass dann natürlich auch zum Beispiel aquatische Ökosysteme bezogen auf die Fläche eine viel, viel höhere Biodiversität aufweisen als die meisten terrestrischen Ökosysteme, ist unbekannt. Und dass die letztlich in den letzten 100 Jahren auch den viel, viel größeren Verlust an Arten hinzunehmen hatten.
Ja. Ich nehme aus dem, was Sie und was auch Herr Küffer zuvor jetzt gesagt haben, ich nehme mit, dass wir auch in den Medien durchaus noch viel stärker wieder mehr in den Blick nehmen sollten, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten eingetretenen Mängel in der naturkundlichen Volksbildung ein bisschen mit aufzufangen und darüber zu informieren, was für großartige Lebewesen, Ökosysteme um uns herum sind und warum es sich lohnt, sie zu schützen. Ich möchte aber jetzt noch einmal den Blick werfen auf die, ich sage jetzt mal, auf die 35-Jahr-Feier vom ISÖ. Herr Götz, wenn Sie das unter Aspekten der Mobilität betrachten, was fänden Sie realistisch und wünschenswert, wie wir dann zum Beispiel zu einer Festveranstaltung wie dieser anreisen sollten?
Wahrscheinlich so, wie 90% hier angereist sind. Mit dem Zug,
mit der
Straßenbahn und so weiter.
Das öffentliche Verkehrsmittel ist für Sie der Schlüssel in eine
sinnvolle Zukunft. Das wird bleiben, das war auch Konsens in der Gruppe. Das ist das Gefäß, was sozusagen die Massen hierher bringt, wenn sie bereit sind, darauf umzusteigen. Das Problem ist, dass wir, also eine unserer Teilnehmerinnen, die Astrid Chan, hat gesagt, es geht um die Umverteilung des Raumes oder sozusagen, sie hat eine Demokratiedefinition gebracht. Es ist die Frage, wem gehört der Raum? Und wenn wir hier anreisen, dann sind andere Teile Frankfurts räumlich umgestaltet. Dann ist ein Teil dieser achtspurigen, in den 70er Jahren geplanten Automobilität, ist dann etwas anderes geworden. Ich weiß nicht genau was, aber das hat sich dann geändert. Die Frage ist, dass des Übergangs. Es war ganz interessant, dass wir aus Utrecht gelernt haben, die haben einen riesigen Radverkehrsanteil, die haben einen riesigen Fußverkehrsanteil, aber die haben pro 1000 Einwohner trotzdem einen sehr hohen Stand von über 500 Autos. Und da habe ich mich gefragt, ist es nicht so, dass der Übergang sozusagen so gestaltet werden muss, dass diese Symbolmaschine vielleicht für einen Teil erhalten bleibt? Die wird in Tiefgaragen außerhalb geparkt. Und dass wir diese große Forderung und Wunsch, dass wir den Autobestand ganz schnell radikal kürzen, dass das vielleicht eine Illusion ist. Aber ist nur eine These. Vielleicht haben wir auch plötzlich einen Umschwung und das Ding wird unwichtig. Mhm. Wunderbar.
Ich werfe noch mal einen letzten Blick ins Publikum. Es freut mich, dass zumindest eine Frage sich noch entwickelt hat. Bitte schön. Mit wem haben wir das Vergnügen?
Mein Name ist Michael Kramwinkel. Ich war Professor an der Universität Gießen. Aber ich habe in dem Sinn eigentlich keine Frage. Ich denke, es müsste an dem Punkt doch gewürdigt werden, dass das ISOE seit 30 Jahren Wissen für nachhaltige Entwicklung sich zu produzieren bemüht. Und ich finde es fantastisch, eine solche Veranstaltung zu machen, bei der man nicht über diese 30 Jahre spricht und nicht über das, was davor war, sondern sozusagen das Programm für die nächsten 30 Jahre ins Auge fasst. Dazu würde ich Sie gerne ausgesprochen beglückwünschen.
Und das ist ein Applaus für das gesamte ISO-Team, das hinter dieser Veranstaltung heute steht. Frau Zander, jetzt müssen Sie auch noch mal hier in medias res gehen. Eine Frage haben wir noch. Ihnen gebührt jetzt die Ehre der letzten heutigen Frage.
Aber das war jetzt so ein cooles Schlusswort.
Ja, ja, Sie ziehen Ihre Frage zurück.
Ja.
Okay, gut. Das passiert selten. Dann bleibt es mir hier nichts anderes übrig, als Ihnen als Gestaltungsfeldrepräsentantinnen und Repräsentanten dafür ganz herzlich zu danken, dass Sie noch einmal jetzt uns haben teilhaben lassen an zentralen Punkten der Diskussion des heutigen Nachmittags. Und das ist Ihr Applaus. Sie dürfen sich gerne auch einen bequemen Platz im Auditorium sichern, denn wir kommen zum letzten Programmpunkt des heutigen Tages. Und um den Begriff der Biodiversität noch einmal zu bemühen, es war divers, denke ich, was heute thematisch alles angesprochen wurde. Und es ist klar, wenn es nicht schon vorher auch klar war, ist es noch einmal, glaube ich, sehr intensiv untermauert worden, dass es wirklich sehr viele Ecken gibt, sehr viele Themen gibt, an denen über die gearbeitet werden muss. Und es freut mich sehr, dass Martina Winker jetzt in Form einer Closing Remark diesen großen Blumenstrauß, der sich heute hier entfaltet hat, noch einmal zusammenbinden wird, metaphorisch gesprochen. Frau Winker ist Mitglied der Institutsleitung des ISÖ, Koordinatorin für strategische Beratung. Von Haus aus ist sie Agrarwissenschaftlerin, weshalb es nicht verwundert, dass sie sich eben mit Wasserwirtschaft, Landwirtschaft beispielsweise, aber auch mit nachhaltiger Sanitärversorgung beschäftigt. Und ja, Frau Winker, es freut mich, dass Sie jetzt noch einmal den großen Schlussstrich und das Gesamtresümee uns hier mit uns teilen werden. Vielen Dank.
Ja, Hübner, ich glaube, ich muss jetzt am Ende des Tages doch noch enttäuschen. Blumenstrauß wird nichts. Ich versuche, einzelne Blumen noch mal hervorzuheben. Ich glaube, sonst sitzen wir hier noch eine Stunde. Und ich denke, es wäre auch nicht gerecht. Wir hatten so viele spannende Diskursstränge, Beiträge, kluge Gedanken. Es ist schlicht nicht möglich, die jetzt eben mal kurz zusammenzufassen, weil es ja auch bedeutet, man ordnet sie, man bewertet sie, man sortiert sie ein. Und ich glaube, wir müssen noch ein bisschen drüber nachdenken, was da heute eigentlich passiert ist. Das heißt, das ist jetzt nicht mein Anspruch. Was ich aber machen möchte, ist Ihnen nochmal vier Facetten des heutigen Tages kurz vorzustellen und vielleicht kurz zu skizzieren, was haben wir da diskutiert, was waren gewisse Schlagworte, Fragestellungen und vielleicht auch offene Punkte. Wo sind wir heute Morgen gestartet? Ich möchte beginnen mit sozusagen dem ISÖ-Beitrag, den Thomas Jahn vorgestellt hat. Wir haben gesagt, ein globales, abstraktes Wir gibt es nicht. Es gibt auch keine globale soziale Großutopie. Wir müssen uns davon verabschieden, dass es ein gemeinsames Verständnis vom guten Leben in der Zukunft geben wird. Und wir haben gesagt, das braucht es auch nicht. Mutig, aber ich denke, die Diskussionen in die Richtung haben es bestätigt. Wir haben gesagt, es gilt, die Spannung aufzulösen zwischen lokalem Gestalten in der Beziehung zu den globalen Krisen, die wir haben und die sicher heute ausreichend benannt worden sind. Ich zitiere hier nochmal Thomas Jahn, wie die Vielfalt des Wünschenswerten im planetarisch Möglichen aufgehen kann. Das heißt, es geht darum, die Gestaltungsfrage tatsächlich anzugehen und zu sagen, wie kriegen wir eine Gestaltung hin, die akteurs- und problemspezifisch ausdifferenzierte Gestaltungsprozesse ermöglicht, lokal, dort vor Ort, wo die Probleme und die Akteure aufeinandertreffen. Das heißt, es geht um ein kollektives, kooperatives und experimentelles Tätigsein für ein anderes Heute im Heute und nicht im Morgen. Dafür haben wir unsere 6 Gestaltungsprinzipien entwickelt, die wir hier zur Diskussion gestellt haben. Und wir haben das gemacht, weil wir gesagt haben, es geht darum, wie etwas gemacht wird und nicht was gemacht wird. Das stand für uns hier im Vordergrund. Und das war auch so ein bisschen unser Versuch, einen Beitrag in diese Debatte um Postwachstum, Positivismus, technischen Ansätzen, sage ich jetzt mal, zu machen. Dass wir gesagt haben, wir müssen uns auf das Wie verständigen und das Was folgt dem nach. Im zweiten Teil haben wir geöffnet. Wir haben andere Impulsgeber eingeladen und ich denke, es war eine sehr fruchtbare und erfreuliche Debatte, die sich dort entspannt oder ja, entwickelt hat. Zunächst, denke ich, war es spannend, diese verschiedenen Narrative nochmal zu sehen, die sich sozusagen hier ergeben und auch nochmal zu verstehen, dass jedes Narrativ in sich eigentlich nochmal diesen destruktiven, demobilisierenden Effekt hat, den wir eigentlich, wenn wir gestalten wollen, wenn wir positiv über Zukunft reden wollen, heute vermeiden müssen. Und ich denke, da war es nochmal spannend, diese und auch eine gute konstruktive Ergänzung, denke ich, die wir aufgreifen werden, zu sagen, wir müssen noch diese dritte Option hinzunehmen, diese By Democracy. Darüber müssen wir nochmal nachdenken, mit dem müssen wir weitermachen. Wir müssen dieses Teilhabeprinzip nochmal anders durchdringen und ergänzen. Das wurde aber gleichzeitig auch kritisch widergespiegelt, dass unsere Beschreibung von Teilhabe von der idealen Demokratie ausgeht und das in der Realität oft so gar nicht der Fall ist. Und ich denke, das ist richtig, da müssen wir einen Umgang damit finden und müssen uns überlegen, wie das funktionieren kann. Es haben sich auch neue Anregungen und Gedanken ergeben. Ich nenne hier nur das Stichwort Plot. Wir sind Kulturwesen, habe ich gelernt. Ich bin Agrarwissenschaftlerin, ich lerne da auch dazu. Und wir brauchen trotzdem immer wieder Geschichten. Und wir brauchen auch Geschichten von sozialökologischer Gestaltung. Wir müssen also auch das, was wir hier vermitteln, was wir, an dem wir arbeiten, in Geschichten erzählen und ergänzen. Und ich denke, das waren hilfreiche Hinweise, über die wir jetzt, wenn wir weiter damit arbeiten, nachdenken können. Eine spannende Debatte hat sich auch nochmal an diesem Punkt ergeben, eine Anregung, wie geht das eigentlich von lokal zu global? Was ist eigentlich dazwischen? Wir haben gehört, es gibt die Meso-Ebene, es gibt die Landesebene, sozusagen die nationale Staatenebene. Und ich denke, hier gab es interessante Ansätze und wir haben Gedanken dazu im ISO und ich denke, das können wir hier noch nacharbeiten und besser herausarbeiten. Offen geblieben für mich und ehrlich gesagt sehr überraschend war der Punkt, dass niemand in Frage gestellt hat, dass wir die Zukunft heute gestalten müssen. Daher bin ich sehr froh, Herr Küffer, dass Sie eben nochmal das Thema aufgegriffen haben und gesagt haben, ja, es ist so, wir müssen heute gestalten, auch wenn wir nicht alles wissen. Denn ich denke, das ist auch heute Morgen klar geworden, wir wissen nicht alles und wir müssen unter Unsicherheit handeln, auch wenn wir wissen, dass es eventuell an der einen oder anderen Stelle mal richtig schief gehen kann. Mein dritter Punkt bezieht sich auf die Gestaltungsfelder am Nachmittag. Auch hier war die Rückmeldung von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass es nicht darum ging, dass die Zukunft heute zu gestalten ist. Das war klar, das war Konsens. Sie haben mir gesagt, es ging wieder hier um das Wie. Wie wollen wir gestalten? Wie kann es gehen? Und hier begann das Ringen in den Gruppen. Und ich denke, wir haben einiges gehört aus den Gruppen. Ich möchte darauf gar nicht mehr eingehen. Aber hier wurde es spannend. Und was man auch gesehen hat, es wurde deutlich konkreter. Und ich denke, das war gut, das hat die Diskussion geerdet und das wird uns auch helfen, an den Themen weiterzuarbeiten. Was sich auch ergeben hat aus den Rückmeldungen war, dass das Thema Teilhabe in fast allen Gestaltungsfeldern nochmal auf der Tagesordnung stand. Als vielschichtig, schwierig, wer partizipiert, wie wird partizipiert, wie schafft man es, Verbindlichkeiten zu schaffen zwischen Zielen und Regeln, wie schafft man deren Durchsetzung. Was bedeutet das für das Thema Gerechtigkeit ich muss doch gerecht sein. Aber wer ist tatsächlich beteiligt? Wie bekomme ich das hin? Mein Eindruck war, es hat angeregt, darüber nachzudenken, eventuell auch Dinge nochmal anders neu zu bewerten und sich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen. Ein zweites unserer Gestaltungsprinzipien, was mir auch rückgemeldet wurde, war, Beziehungen waren immer wieder ein wichtiges Thema. Wie sind wir mit unserem Thema in unserem Gestaltungsfeld? Wie stehen wir hier in der Beziehung Natur-Gesellschaft? Was wissen wir, wie gehen wir damit um und was müssen wir verändern? Und vielleicht noch übergreifend zwei Aspekte. Auch hier trat immer wieder in den Vordergrund, wir müssen auch über die Sprache und die Bilder, die wir nutzen, diese müssen wir bewusst auswählen und einsetzen, um hier auch wieder Teilhabe, Gerechtigkeit, Beziehungen, das Miteinander gut zu gestalten. Und vielleicht noch ein kleiner Exkurs, der auch am Rande deutlich wurde. Wir müssen auch darüber uns im Klaren sein. Wir sind alle Europäer oder sogar die meisten von uns, sage ich jetzt mal, Deutsche. Das heißt, wir haben mit unserer Denke, mit unserer kulturellen Logik diese Dinge diskutiert. Das heißt, wenn wir in andere Länder gehen, werden wir auf andere Verständnisse, andere Denkweisen treffen. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, unsere Gestaltungsprinzipien zu übersetzen, für andere handhabbar und nutzbar zu machen. Und damit bin ich schon bei meinem vierten Punkt und damit auch dem letzten. Wie geht es nun am ISE damit weiter? Sicherlich, wir sind gestartet mit einer sehr offenen Tagung und haben gesagt, wir wollen hier was zur Diskussion stellen. Das heißt, wir werden es auch wieder mitnehmen, wir werden es aufgreifen und in unsere Arbeit einbinden. Es fließt sicherlich zunächst einmal in unser Forschungsprogramm der sozialen Ökologie ein mit seinem transdisziplinären Forschungsansatz. Und Sie können es sich sicherlich vorstellen, es wird einfließen in die verschiedenen Themenbereiche bei uns, von B wie Biodiversität bis W wie Wissenschaft. Es ist Ihnen sicherlich auch aufgefallen, dass unsere Gestaltungsfelder sehr nahe oder nahezu identisch sind mit unseren Forschungsfeldern und thematischen Linien. Darüber hinaus, es handelt sich auch um einen offenen Prozess. Wir werden aber, und das kann ich Ihnen heute hier fest versprechen, eine Dokumentation dieser Tagung wird es geben und wir werden Ihnen diese auch zur Verfügung stellen. Und ich möchte an diesem Punkt auch noch mal gerne auf das zurückkommen, was heute Morgen so kurz mal anklang. Und an diesem Punkt, Herr Lessen, nicht Sie noch mal zitieren, allerdings nicht als Impulsgeber, sondern als wissenschaftlicher Beirat des ISIS. Sie haben nämlich gesagt, das ISIS schläft nicht, wir sind ständig am Puls der Zeit und die Dinge sind immer in Veränderung. Und ich denke, das kann ich Ihnen versichern, das gilt auch für die Gestaltungsprinzipien und für das heutige Thema der Tagung. Daher bleiben Sie mit uns in Kontakt und ich denke, wir werden spannende weitere Diskussionen daran führen. Herzlichen Dank.